Diese Episode wird unterstützt vom Berglässig Hotel Bodenmais. Eigentumswohnung, Ferienwohnung, Hotel. Wer in Immobilien investiert, muss sich normalerweise entscheiden, im Berglässig Hotel Bodenmais nicht. Hier erwirbst du ein eigenes Hotel-Apartment als Kapitalanlage mit eigenem Grundbuch wie eine Eigentumswohnung. Gleichzeitig genießt du deine eigene Ferienimmobilie mit allen Annehmlichkeiten des 4-Sterne-Berglässig-Hotels. Du erhältst Pachteinnahmen ohne Aufwand für Vermietung oder Gästebetreuung. So verbindet das Berglässig Hotel Bodenmais ein Immobilieninvestment mit einer prognostizierten Rendite von rund 6,2% und den Vorteilen einer eigenen Ferienimmobilie. Lern dein eigenes mögliches Hotel-Apartment bei einem Probewohnen kennen und alle weiteren Informationen findest du unter berglässig.de/1alage und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der Episode von heute. Wo sind die erschwinglichsten Häuser in Deutschland? Der neue Interhyp IW Erschwinglichkeitsindex ist da und analysiert die zeitliche Entwicklung und die regionalen Unterschiede in der Erschwinglichkeit von Wohneigentum. Wo ist Wohneigentum besonders leistbar? Wo ist es deutlich teurer geworden? Das ist unser Thema heute in der 1a-Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Wie hat sich die Erschwinglichkeit in Deutschland entwickelt? Welche Unterschiede gibt es zwischen den Bundesländern? Wo sind die teuersten und wo die günstigsten Einfamilienhäuser? Welchen Einfluss hat die Energieeffizienz auf die Erschwinglichkeit? Was lernen Investoren aus den Erschwinglichkeitsanalysen? Und was lernen Investoren aus den Erschwinglichkeitsanalysen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a-Lage. Und jetzt wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit Berglässig Hotel Bodenmais, deinem Partner für Eigentumswohnung, Ferienwohnung und Hotel, präsentieren wir euch die 1a-Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnung und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind für euch eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage, der Immobilien-Podcast. Und heute reden wir über die erschwinglichsten Häuser in Deutschland. Ihr habt es im Titel gelesen, der Interhyp IW Erschwinglichkeitsindex ist wieder da und analysiert genau dieses Thema. Erschwinglichkeitsindex hört sich erstmal ein bisschen sperrig an, ist es auch, will aber genau das Gegenteil erreichen, nämlich eine Übersichtlichkeit für einen ansonsten etwas fraktionierten, intransparenten Markt. Und dazu haben sich der Professor Vogtländer und sein Team wahnsinnig Gedanken gemacht. Das IW war mal wieder fleißig am Daten analysieren und auswerten und dafür haben wir ihn heute wieder hier und wir sind sehr glücklich, dass du wieder hier bei uns, bei dir, bei mir im Podcast bist. Herzlich willkommen, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich.
Also, vielleicht nochmal zu Beginn. Es ist ja eine Neuauflage. Es ist ja gar nicht das erste Mal, dass ihr den Index publiziert. Aber vielleicht erzählst du trotzdem nochmal ganz kurz Erschwinglichkeitsindex und warum eigentlich mit der Interhyp und was hat das IW damit zu tun und was ist das eigentlich? Hau mal raus, mach mal einen Rahmen auf. Was erwartet uns in diesem Zahlenwerk?
Genau, also Erschwinglichkeit bedeutet, wie leistbar ist eigentlich Wohneigentum und dabei ist immer gedacht, dass wir eben Verschiedenes zusammennehmen. Wenn ich eine Immobilie kaufe, dann kommt es natürlich auf den Kaufpreis an, aber da ich diesen Kaufpreis in der Regel finanziere, zumindest zum großen Teil, spielt eben auch der Zins eine Rolle und natürlich spielt auch die Einkommensentwicklung eine Rolle. Das heißt, wenn die Einkommen schneller steigen als die Kaufpreise und die Zinsen gleich bleiben würden, würde sich die Erschwinglichkeit verbessern. So, und genau das versuchen wir hier in einer Zahl, in einem Index abzubilden. Wir berechnen für die einzelnen Kreise die Kosten für ein Annuitätendarlehen, also ein typisches Darlehen, 10 Jahre Zinsbindung, und setzen das ins Verhältnis zum Einkommen und beobachten das dann über die Zeit oder zwischen Regionen. Ja. Das Besondere ist jetzt, mit Interhyp haben wir jetzt hier die Möglichkeit, einerseits tatsächliche Abschlusspreise zu beobachten. Das heißt, die haben ihre eigenen Preisdaten, die wissen also, zu welchen Preisen werden Immobilien gekauft, und tatsächlich auch die eigenen Zinsen. Ja, also wir sehen auch beim Zinsmarkt natürlich, dass es immer Angebotskonditionen gibt. Also so, ne, unter den und den Annahmen kriegst du einen besonders günstigen Zins, aber hier sind es die tatsächlichen Abschlusszinsen, die berücksichtigt werden können. So, und was machen wir jetzt? Wir schauen, um diesen Index zu kalibrieren, wann zahle ich gerade 35% meines Einkommens für die Annuität? Ja, das ist das, was wir so als Benchmark nehmen. Normalerweise sagt man ja irgendwie so zwischen 30% und 40% ist das, was viele noch bereit sind auszugeben. Deswegen setzen wir das auf 35%. Ist der Index höher, bedeutet das, ich muss weniger meines Einkommens für den Immobilienkredit bezahlen. Ist der Index niedriger, ist es entsprechend weniger erschwinglich. Ich muss also mehr von meinem Einkommen ausgeben. So, und das ist eigentlich die Geschichte, die wir hier betrachten. Wir schauen uns Haushalte an, nicht den Medianhaushalt, sondern einen Haushalt, der 70% des Durchschnittseinkommens hat, und betrachten einen Haushalt mit 1,5 Einkommen. Das heißt, einer arbeitet Teilzeit, einer arbeitet Vollzeit. Aber wie gesagt, an jemand, der etwa 70%, also zu den 30% einkommensstärksten Haushalten gehört. So muss man es richtig ausdrücken.
Wollte gerade sagen, also 30% unterm Durchschnitt eben genau nicht, sondern zu den 30 oberen Prozent. Sehr gut. Interhyp hat damit was zu tun?
Naja, die sind unsere Kooperationspartner, die finanzieren das Ganze eben auch, aber sie stellen eben auch Daten zur Verfügung und führen teilweise auch eigene Auswertung, wie jetzt diesmal zur Energieeffizienz bei. Insofern wichtiger Partner hier.
Sehr gut, dann lass uns mal auf die Ergebnisse schauen. Wie hat sich die Erschwinglichkeit in Deutschland entwickelt?
Genau, also wenn wir jetzt die langfristigen Linien anschauen, wir machen das jetzt, wir verfolgen das seit 2007 jetzt mit dem Index, dann haben wir erstmal eine lange Phase gehabt, wo sich die Erschwinglichkeit immer weiter erhöht hat. Das liegt einfach daran, dass natürlich die Zinsen gefallen sind, die Einkommen gestiegen sind und die Preise noch gar nicht so nachgezogen haben. Wir haben den absoluten Sweet Spot dann eigentlich 2014 erreicht, da war die Erschwinglichkeit am höchsten, 180 der Indexwert, also ja, gerade mal 20% etwa musste ich für ein typisches Einfamilienhaus von meinem Einkommen bezahlen, um die entsprechende Annuität zu decken deutschlandweit. Seitdem ist die Erschwinglichkeit eben deutlich zurückgegangen, besonders natürlich mit dem Zinsschritt 2022 von 1% auf 4%. Da ist die Erschwinglichkeit deutlich runtergegangen. Wir waren zwischenzeitlich bei nur noch 90, ja, also durchschnittlich deutlich mehr als diese 35% musste man ausgeben. So, und seitdem hat sich die Erschwinglichkeit ein bisschen verbessert, aber wir sehen jetzt so am aktuellen Rand eigentlich eine Stagnation. Ja, die Zinsen haben sich jetzt nicht deutlich entwickelt. Die Einkommen steigen, aber die Kaufpreise steigen eben auch. Das hält sich gerade so in der Waage und insofern haben wir jetzt gerade aktuell eine Seitwärtsbewegung. Wir liegen beim Indexwert von 103, also ein bisschen erschwinglicher als nach dieser Benchmark, aber im Wesentlichen hat sich da jetzt in den letzten Quartalen nicht so viel getan. Jedenfalls auf Bundesebene.
Genau, das wäre nämlich die logische Anschlussfrage. Welche Unterschiede gibt es da in den Bundesländern? Erwartbar wäre ja jetzt nach dem Willen der politischen Eingriffe in Berlin, dass die Erschwinglichkeit in Berlin besonders nach oben geht. Ist dem so? Oder ist die Erschwinglichkeit woanders deutlich besser?
Also Berlin ist tatsächlich spannend, weil Berlin ist das unerschwinglichste Bundesland mittlerweile. Also die Erschwinglichkeit ist da tatsächlich am niedrigsten. Sie ist noch schlechter als in Bayern und noch schlechter als in Hamburg. Also Hamburg ist mittlerweile erschwinglicher. Dann kommt Hessen und dann kommt Brandenburg schon. Ist erstaunlich. Also Brandenburg relativ schlecht positioniert, zeigt eben auch, dass hier Berlin sich durchaus Ausstrahlungseffekte hat. Auf der anderen Seite, was besonders erschwinglich ist, ist unter anderem Schleswig-Holstein, ne? Wobei es da natürlich auch große regionale Unterschiede gibt, das Saarland und Sachsen-Anhalt. Das sind so die erschwinglichsten. So, und Was jetzt spannend ist, dass wir so eine gewisse Konvergenz aber feststellen zwischen den Bundesländern. Also nehmen wir mal das Saarland, da hatten wir schon Erschwinglichkeiten in den letzten Halbjahren, die waren so um die 150, wir sind jetzt auf 140 runtergerutscht. Ähnlich ist das in Schleswig-Holstein oder auch Thüringen beispielsweise war schon deutlich erschwinglicher, auch jetzt eine deutliche Verschlechterung. Während in diesen Hotspots, ja, gerade Bayern, Hamburg, Berlin, sich jetzt kaum etwas getan hat. Also da ist die Erschwinglichkeit ein bisschen schlechter geworden gegenüber dem letzten Mal, also Dezember 25, aber nur auf sehr niedrigen Niveau. Das heißt, wir rücken ein bisschen zusammen. Ja, die Spannbreite ist so von etwa 80 Indexwert, 82 bis 140. Ja, und es war eben schon mal deutlich breiter. Das spricht dafür, dass eben zunehmend die Haushalte eben auch Regionen in den Fokus nehmen, die vielleicht bisher nicht im Fokus waren. Das heißt, die Preise steigen vor allen Dingen auch dort, wo tendenziell ja es eher günstiger ist, ja, weil man eben entsprechende Ausweichreaktionen feststellt.
Wenn ich mir überlege, dass es hier um die Haushalte geht, die sozusagen zu den 30% reichsten Haushalten im Land gehören, dann stelle ich mir natürlich die Frage, dass ob die im Wesentlichen Einfamilienhäuser kaufen oder vor allen Dingen vermehrt wahrscheinlich. Und die dazu passende Frage ist natürlich, wie ist die Entwicklung bei den Einfamilienhäusern? Also wo sind sie am teuersten und wo am günstigsten? Wenn ich jetzt sage, ich habe anderthalb Einkommen und da noch eine Familie dran und so, dann ist natürlich die Einfamilienhausperspektive eine valide. Erzähl, was habt ihr dazu rausgefunden?
Genau, also wo sind die teuersten und wo sind die günstigsten Einfamilienhäuser? Da gibt es in der Studie ein Ranking über alle 400 Kreise. Die werde ich jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Aktuell der günstigste Kreis ist der Kreis Steinburg. Ja, ich musste jetzt tatsächlich nochmal nachschauen, wo denn Steinburg ist. Weißt du es?
Nee, weiß ich auch nicht.
Schleswig-Holstein. Das ist Schleswig-Holstein. Indexwert 187, das heißt, man muss nur 19% im Durchschnitt seines Einkommens für die Annuität bezahlen. Ne? An zweiter Stelle ist der Kreis Rhön-Grabfeld, auch 19%. Dann kommt Dithmarschen, Sonneberg und Salzgitter. Ja, die sind alle bei 20% beziehungsweise Indexwerten zwischen 175 und 177. So, und wir müssen jetzt keine Regionalexperten sein, um, glaube ich, einen guten Blick darauf zu haben. Das sind eben nicht die strukturstärksten Regionen. Ja, das korreliert natürlich schon damit. Die Preise sind dort deutlich höher beziehungsweise deutlich niedriger im Verhältnis zum Einkommen. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass die Nachfrage in diesen Standorten einfach deutlich geringer ist. Ganz anders sieht es eben in den Top-7-Städten beispielsweise aus. Stuttgart ist der erschwinglichste Standort. Da sind wir aber schon bei einem Indexwert von 92 und 38% des Einkommens, das ich im Durchschnitt eben für ein Einfamilienhaus bezahlen muss. Hamburg 325. Platz, Köln 367. Platz. Naja, und die teuerste Großstadt ist München mit Rang 393 und einem Indexwert von 63. Das heißt, ich muss 56% meines Einkommens für eine Annuität bezahlen. Bei den Großstädten, das ist auch ganz spannend, gerade die Norddeutschen sind noch verhältnismäßig günstig. Lübeck beispielsweise, 34. Rang, 150 Indexpunkte, genauso wie Kiel. Ja, also ich muss 23% meines Einkommens für die Annuität verwenden. Das ist ganz spannend. Saarbrücken ist auch relativ günstig. 24%, Bremerhaven und Wolfsburg. Ja, und auf der anderen Seite, die teuersten Kreise sind alle im Umland von München. Erding, Bad Tölz, Wolfratshausen, Dachau, Miesbach und Garmisch-Partenkirchen. 66%. Ja, muss ich ausgehen. Also das ist tatsächlich schon extrem und es zeigt eben diese sehr unterschiedlichen Märkte, sehr angespannten Märkte, die eben tendenziell auch eher unerschwinglich sind, während eben gerade in strukturschwachen Regionen, die wir ja eben auch in Schleswig-Holstein finden, die wir teilweise in Ostdeutschland finden, die Erschwinglichkeit entsprechend höher ist.
Ist natürlich in Wahrheit die Frage, also es ist natürlich dann sozusagen das Ergebnis der Betrachtung mit einer Musterfamilie, nicht wahr? Ich meine, wahrscheinlich wird niemand für sein Einfamilienhaus irgendwie 66, also zwei Drittel seines verfügbaren Einkommens für eine Immobilie ausgeben. Jedenfalls stelle ich mir das wirklich schwierig vor, oder? Ist das sozusagen dann die Besonderheit dieser Art der Vergleiche, der Vergleichbarkeit?
Naja, es sind schon die durchschnittlichen Einfamilienhäuser, die tatsächlich gehandelt werden. Das ist eine Besonderheit dieses Ansatzes. Also wir sagen ja nicht, es ist immer die 130 Quadratmeter Wohnung, sondern das passt sich natürlich schon ein bisschen an. Also die Durchschnittsimmobilie in München
aber das ist... Durchschnittseinkommen passt sich nicht an, je nach Region. Und das wäre ja, oder haben wir dazu auch unterschiedliche Werte?
Doch, dazu haben wir auch unterschiedliche Werte. Also es sind tatsächlich die regional verfügbaren Einkommen. Also wir kalkulieren die auf Basis der Daten der Bundesagentur für Arbeit. Die haben die durchschnittlichen Löhne und darauf berechnen wir dann das Haushaltseinkommen. Naja, aber die Quintessenz ist natürlich, erstens in München kaufen sehr wenig Leute Einfamilienhäuser. Und zweitens, wenn, dann muss ich eben ja auch zusätzlich relativ viel Eigenkapital einbringen, damit ich diese Rate überhaupt stemmen kann. Also 66% werden die wenigsten bezahlen, sondern sie bringen, es funktioniert in diesen Top-Standorten in Bayern eigentlich nur dadurch, dass ich eben relativ viel Eigenkapital mitbringe, weil ich vielleicht eine Schenkung bekommen habe, weil ich vielleicht geerbt habe oder ähnliches. Ich glaube, sonst funktioniert das in dieser Weise gar nicht. Und das ist, glaube ich, das, was man beobachten muss. Bedeutet aber natürlich, dass der Zugang zu Wohneigentum aus eigener Kraft kaum leistbar ist. Ja, das heißt, alleine dadurch, dass du ein gutes Einkommen hast, man muss schon sehr, sehr gutes Einkommen haben, dass man das tatsächlich hinkriegen kann.
Ja, das hört sich genau so an. Dann haben wir natürlich im Moment noch so ein Thema, das schwingt so ein bisschen durch das ganze Immobiliensegment und das ist die Energieeffizienz, nicht nur, weil es Vorgaben gibt, welche Heizungen gebaut werden sollen und Energieeffizienzstandards, die erreicht werden müssen in der Gebäudehaut und der Isolierung. Und jetzt ist natürlich die große Frage und die interessante Frage, welchen Einfluss hat die Energieeffizienz auf die Erschwinglichkeit und hat sie die eigentlich überhaupt oder spielt die Energieeffizienz in Wahrheit keine Rolle?
Ja, doch, die Energieeffizienz spielt eine große Rolle, aber das Überraschende eigentlich in unserer Untersuchung ist, dass sie regional gesehen eine sehr, sehr unterschiedliche Rolle spielt. Also wir haben uns ja häufiger schon auch mit Energieeffizienz beschäftigt und dann gesagt, na ja, je nachdem, welche Energieeffizienzgrad ich erreiche, habe ich einen Abschlag gegenüber der Energieeffizienzklasse A oder A+. So, wir haben das diesmal regional verglichen und wir haben nur verglichen zwischen der höchsten Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzklasse D und genauer geschaut, wie groß ist denn der Abschlag? Und das Spannende ist, dass wir hier sehr unterschiedliche Abschläge sehen, schon auf Ebene der Bundesländer. Also wenn wir mal schauen, in Thüringen ist der Abschlag zwischen der höchsten Energieeffizienzklasse und der Energieeffizienzklasse D liegt der bei 20%. In anderen Bundesländern, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz oder in Brandenburg, liegt er nur bei 5%. Ja, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz zu 8%. Also das heißt, eine große Spannbreite zwischen den Werten, die wir da haben und gar nicht so einheitlich, wie man das vielleicht erwarten könnte. Und wenn wir es dann auch nochmal regional ein bisschen stärker unterscheiden, dann sind die Unterschiede nochmal größer. Also Standort wie München beispielsweise oder Hamburg, da sind es so 15-18%. In Berlin aber beispielsweise nur um die 10%. Ja, und größten Abschläge haben wir eigentlich in Ludwigshafen. Ja, Ludwigshafen 36%. Und auch in Neu-Ulm beispielsweise über 30%. Das heißt, der Unterschied zwischen den Energieeffizienzabschlägen ist regional sehr, sehr unterschiedlich und spiegelt möglicherweise die Marktverhältnisse wider, aber vielleicht auch in gewisser Weise Präferenzen, die da unterschiedlich sein können. Ja, also das ist wirklich spannend, bedeutet aber auch natürlich große, ja, vielleicht auch Chancen an der einen oder anderen Stelle. Was wir eigentlich herausfinden wollten, war, spielt Energieeffizienz vielleicht gerade in den strukturschwächeren Regionen eine besondere Rolle? Ja, das heißt also, wenn ich einen Standort habe, oder wenn ich in einem eher nicht angespannten Markt bin, ja, dann wird stärker differenziert zwischen der Energieeffizienz. Während wenn ich in München kaufe oder in Berlin kaufe, dann kann ich es mir gar nicht aussuchen, weil der Markt so umkämpft ist. Ich habe gar keine Wahl, ob das nur D oder C oder B ist, spielt für mich kaum eine Rolle. Das kann man aber nur so begrenzt bestätigen. Ja, also wir haben schon, Thüringen ist sicherlich eher ein entspannterer Markt. Da spielt Energieeffizienz eine große Rolle. Das heißt, wenn ich nicht energieeffiziente Gebäude habe, dann habe ich wahrscheinlich größere Abschläge, auch in Zukunft, wenn der Markt sich eben weiter so entwickelt, wie er sich bisher entwickelt. Aber wir haben eben auch in den Großstädten mitunter sehr große Unterschiede, Beispiel Berlin und München. Und insofern, ja, ist das auf jeden Fall ein etwas uneinheitliches Ergebnis, zeigt aber irgendwo auch, dass es da natürlich für den Investor vielleicht auch Möglichkeiten gibt, von dieser Uneinheitlichkeit auch zu profitieren.
Okay, also die flächendeckende Klimaschutzgesetzgebung führt also zu nicht flächendeckenden Ergebnissen. Das ist ja auch schon mal eine spannende Zusammenfassung. Aber du hast es gerade angeteasert, was lernen denn dann unsere Investoren aus der Erschwinglichkeitsanalyse? Wo kann man daraus sozusagen Nektar ziehen? Wo gehe ich rein, um zu sagen, ja, da habe ich einen Vorteil aus dieser Energie? Erschwinglichkeitsanalyse.
Also vielleicht nochmal wegen dieser regionalen Unterscheidung, ne? Also du könntest schon sagen, in Süd ist die Präferenz für Energieeffizienz höher als in Nord im Durchschnitt und in West ist sie höher als in Ost. Ja, so könnte man schon zusammenfassen. Wobei, ja, wie gesagt, es ist uneinheitlich an der einen oder anderen Stelle. Grundsätzlich bleibt es schon so. Ich würde auch jedem empfehlen, und das ist eine wichtige Quintessenz, ja, gerade umso entspannter der Markt ist, umso wichtiger ist letztlich die Qualität der Immobilien. Ja, wenn ich eben mit einem einfachen Produkt in einen entspannten Markt gehe, dann muss ich einfach mit großem Leerstand rechnen. Ja, und dann ist es wichtig, eine besonders hohe Qualität zu bieten. Dazu gehört eben auch eine hohe Energieeffizienz. So kann man das sicherlich ein wichtiges Resultat ziehen. Das andere ist, wir müssen uns ja immer klar machen, Selbstnutzer und Kapitalanleger sind ja irgendwo in der Konkurrenzsituation. Die wollen ja die gleichen Immobilien mitunter kaufen. Aber wir stellen eben fest, wir haben sehr viele spannende Märkte, wo die Erschwinglichkeit einfach wahnsinnig gering ist. Ja, also wenn wir jetzt München nehmen mit wo ich fast 60% ausgeben muss für meinen Immobilienkredit oder auch eine Stadt wie Hamburg, eine Stadt wie Köln, wo einfach die Erschwinglichkeit so gering ist und auch im Umland oftmals gering ist, ist es natürlich so, dass ich eben, dass viele Menschen habe, die trotz gutem Einkommens auf Mieten angewiesen sind. Und das zeigt ja eigentlich diese Analyse. Ja, also wir haben natürlich Städte, die erschwinglich sind, durchaus, aber wir haben eben auch viele Städte, die kaum erschwinglich sind und wo es sich dann lohnt, ein entsprechendes Angebot zu unterbreiten. Das kann eben auch die 4- oder 5-Zimmer-Wohnung sein. Auch dafür gibt es eben entsprechende Nachfrager. Das kann aber durchaus auch ein Einfamilienhaus zur Miete sein. Ja, auch dafür gibt es tatsächlich einen Markt, weil es eben viele Menschen gibt, die vielleicht vom Einkommen her sich das leisten könnten, aber zum Beispiel vom Eigenkapital herausgekebelt werden. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, die eben Investoren hier rausziehen können. Gerade in den begehrten Standorten ist es wahnsinnig schwierig, ins Eigentum zu kommen, weil die Erschwinglichkeit so gering ist. Dazu kommen eben, das haben wir auch schon thematisiert, die steuerlichen Unterschiede zwischen Selbstnutzern und Kapitalanlegern, die es eben Kapitalanlegern ermöglichen, auch mit einer höheren Zahlungsfähigkeit in den Markt zu gehen. Und insofern sind eigentlich für Anleger gerade diese Standorte besonders spannend. Die beschränken sich natürlich nicht alleine auf die Top 7. Da gibt es auch viele andere Großstädte, die spannend sind und Umland. Aber gerade dort, wo eben die wirtschaftliche Entwicklung sehr stark ist und die Perspektiven auch sehr gut sind, da lohnt es sich eben vor allen Dingen zu vermieten.
Okay, und wo finde ich eure Studie jetzt?
Den Link stelle ich noch zur Verfügung. Der steht dann in den Shownotes und die kann frei abgerufen werden.
Und wenn es Fragen dazu gibt, gibt es dazu irgendwie ein KI-Tool, das ich befragen kann? Oder müsste ich es dann in eine KI hochladen? Bietet ihr sowas schon an oder eher noch nicht?
Nee, tatsächlich nicht. Wir stehen da noch auf die ganz normalen E-Mails mit Fragen.
Alles klar. Dann danke ich dir da draußen fürs Zuhören, fürs Interesse in der Erschwinglichkeit in Deutschland. Ich danke dir, Michael, für die neuen Erkenntnisse aus dem neuen Index. Und wenn ihr mögt, dann sind wir nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin, genießt den Sommer, macht es gut und tschüss.
Tschüss zusammen.
Eigentumswohnung, Ferienwohnung, Hotel. Im Berglässig-Hotel Bodenmais erwirbst du dein eigenes Hotel-Apartment mit eigenem Grundbuch. Du erhältst Pachteinnahmen und kannst deine Ferienimmobilie gleichzeitig selbst genießen. Mit allen Annehmlichkeiten des 4-Sterne-Hotels und ohne Aufwand für Vermietung oder Gästebetreuung. Lerne die Hotel-Apartments im Berglässig-Hotel Bodenmais bei einem Probewohnen persönlich kennen. Alle Informationen finden sich unter berglässig.de/1A-Lage. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, ebenso wie die Kontaktmöglichkeiten zu unserem Kooperationspartner und zum Team der 1A-Lage.